Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 34c sowie die Zusatzpunkte 28 bis 31. Beratung mehrerer Vorlagen zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, zur Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages bezüglich der Verhaltensregeln sowie zur Lobbytätigkeit der Mitglieder des Deutschen Bundestages. Über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich bitte zügig, die Plätze zu wechseln. Hier vorne im Präsidium geschieht das auch. Ich danke den Schriftführern, die gerade ihre Schicht beendet haben. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Patrick Schnieder für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mitglied dieses Hohen Hauses zu sein, ist Ehre und Verpflichtung zugleich. Wer dieses Mandat ausüben darf, muss sich dabei allein am Nutzen für das Gemeinwohl orientieren. Haltung, Anstand und Integrität sind unverzichtbare Voraussetzungen für die Tätigkeit als Bundestagsabgeordneter. Eine Tätigkeit im Übrigen, auch das muss man an dieser Stelle sagen, die angemessen und vor allem ausreichend bezahlt ist. Für die ganz überwältigende Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen der Unionsfraktion kann ich sagen, dass sie diesen Anspruch lebt und sich tagtäglich mit viel Einsatz im besten Sinne für das Wohl unseres Landes engagiert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass einige frühere Mitglieder unserer Fraktion diesem Anspruch nicht gerecht geworden sind und das Vertrauen, das Wählerinnen und Wähler in sie gesetzt haben, schwer enttäuscht haben. Dass die Menschen in unserem Land darüber empört sind, kann ich gut nachvollziehen. Ich kann Ihnen versichern, mir und den anderen Mitgliedern meiner Fraktion geht es genauso. Und schlimm ist, dass es auf alle abfärbt, auf die Anständigen, auf die Politik insgesamt, auf die Institution Bundestag insgesamt. Und deshalb sollte man das Fehlverhalten Einzelner auch nicht als systemisch darstellen. Wir allen unserer Demokratie nehmen dann noch mehr Schaden. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Ich hätte mir das, was jetzt bekannt geworden ist, beim besten Willen nicht und nicht in diesem Ausmaß vorstellen können. Ich habe eben beschrieben, was ich von einem Abgeordneten des Deutschen Bundestages erwarte. Für mich ist das eigentlich selbstverständlich und daher bedarf es auch keiner gesetzlichen Regelung dafür. Leider müssten wir uns eines Besseren belehren lassen. Wir haben jedenfalls verstanden, dass wir ohne deutliche und klare Gesetzesverschärfungen nicht mehr auskommen können. Es gilt jetzt, diese Dinge schnell und entschieden anzugehen und zu lösen. Daher haben wir als Union früh, das heißt kurz nach Bekanntwerden der ersten Fälle, eine Transparenzoffensive beschlossen. Und die Koalition hat sich, wie Sie vielleicht schon den Medien entnehmen konnten, auf dieser Grundlage auf einen gemeinsamen Maßnahmenkatalog verständigt, den wir jetzt zeitnah in einen gemeinsamen Gesetzentwurf gießen wollen. Was ist unser Maßstab? Erstens, Transparenz ist kein Selbstzweck. Es geht darum, mögliche Interessenkonflikte bei Tätigkeiten von Abgeordneten offenzulegen bzw. auszuschließen. Allerdings sind dabei die Freiheit des Mandates und die Berufsfreiheit, also Artikel 38 und 12 Grundgesetz, zu beachten. Und zweitens, wenn es einen politischen, gesellschaftlichen Konsens gibt, dass eine bestimmte Art von Geschäften der Abgeordneten per se unmoralisch und mit Blick auf damit verbundene Interessenkonflikte gefährlich ist, ist es nur logisch und konsequent, diese auch gesetzlich zu verbieten und Verstöße hart zu sanktionieren. Wir müssen dabei aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Die Union ist stolz darauf, dass Freiberufler, Unternehmer, Ärzte, Landwirte, Handwerker im Bundestag und in unseren Reihen dabei sind. Was wir nicht wollen, ist ein reines Beamtenparlament oder nur noch Politiker, die aus dem Hörsaal vielleicht über den Umweg der Mitarbeit bei einem Abgeordneten dann im Plenarsaal landen. Worauf haben wir uns konkret verständigt mit der SPD? Wir wollen in Zukunft anzeigepflichtige Einkünfte aus Nebentätigkeiten, Unternehmensbeteiligungen betragsgenau auf Euro und Cent veröffentlichen. Einkünfte sind nicht anzuzeigen, wenn sie im Monat unter 1.000 Euro bzw. in der Jahressumme unter 3.000 Euro liegen. Beteiligungen bei Aktiengesellschaften, Beteiligungen an sonstigen Gesellschaften sollen ab 5% angezeigt und veröffentlicht werden. Ebenfalls Einkünfte aus anzeigepflichtigen Unternehmensbeteiligungen, zum Beispiel Dividenden und Gewinnausschüttungen, sollen ebenfalls anzeigeveröffentlichungspflichtig werden. Auch Aktienoptionen unterfallen der Anzeige- und Veröffentlichungspflicht, und zwar unabhängig von der Frage, ob sie einen bezifferbaren Wert haben. Das soll auch für vergleichbare Finanzinstrumente gelten. Und ein zentraler Punkt, bezogen vor allem auf die inkriminierten Fälle, wenn ich so sagen darf, bezahlte Lobbytätigkeit von Abgeordneten für Dritte gegenüber Bundesregierung oder im Bundestag soll gesetzlich verboten werden. Uns ist klar, dass wir im Einzelfall dort noch genaue Abgrenzungsarbeit zu leisten haben, damit wir Tätigkeiten, zum Beispiel im ehrenamtlichen Bereich, gegen Aufwandsentschädigung dort nicht grundsätzlich ausnehmen. Der Missbrauch der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag zu geschäftlichen Zwecken ist heute schon unzulässig. Wir wollen das aber gesetzlich verbieten und mit Sanktionen versehen. Auch Honorare für Reden und Vorträge von Abgeordneten sollen verboten werden. Das ist eine Kerntätigkeit, die mit dem Mandat verbunden ist, für die wir keine zusätzliche Bezahlung und Honorierung erwarten können. Und schließlich wollen wir die Möglichkeit der Abschöpfung verbotener Einnahmen schaffen. Wollen wer aus unzulässigen Geschäften Einnahmen hat, muss diese abführen können, zudem mit einem zusätzlichen Ordnungsgeld verhangen werden. Schließlich wollen wir den 108e Strafgesetzbuch verändern. Hochstufung zum Verbrechen ist das Stichwort. Und die Entgegennahme von Geldspenden durch Abgeordnete soll in Zukunft verboten werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, an die Opposition gerichtet will ich sagen, wir sehen, unsere Vorschläge gehen noch mal über das hinaus, was Sie vorgelegt haben. Wir werden unsere Vorschläge in der Koalition jetzt zügig umsetzen und einen entsprechenden Gesetzentwurf erarbeiten. Ich lade alle demokratischen Fraktionen ausdrücklich ein, sich daran dann konstruktiv zu beteiligen. Wir sind für Gespräche immer offen. Ich denke, unsere Vorschläge innerhalb der Koalition sind die richtige Antwort auf die Vorfälle, die in den letzten Wochen bekannt geworden sind. Sie können dazu beitragen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen und für die Zukunft sicherzustellen, dass so etwas möglichst nicht mehr passiert.
Das Wort hat der Abgeordnete Thomas Seitz für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bin sehr angetan gewesen von den Ausführungen des Kollegen. Aber ich will das erstmal schwarz auf weiß sehen und abwarten, ob nicht wie gestern beim Lobbygesetz nachher eine Regelung kommt, die mehr verdunkelt als erhellt. Meine Damen und Herren, meine gestrige Warnung vor der Kripo im Plenarsaal erfolgte nicht ohne Grund. Im Verfahren gegen MdB Nüßlein und MdL Sauter erging der erste Haftbefehl. Zwar nur gegen einen Geschäftspartner, aber die Einschläge kommen näher. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis der erste Haftbefehl gegen ein Mitglied des Hohen Hauses folgt. Anträge für strengere Regeln werden, so war es in der Vergangenheit, durch die Bank abgelehnt, durch die Regierungsbank. Aber warum eigentlich? Können Sie das den redlichen Abgeordneten in Ihren Reihen überhaupt erklären? Leider scheint deren Zahl ja permanent zu schrumpfen. Zuletzt wurde über den CDU-Abgeordneten Joachim Pfeiffer verstörende Einzelheiten berichtet. So sei sein Wahlkreisbüro, auch Telefonzentrale für zwei der drei von ihm neben dem Mandat gegründeten Unternehmen, und bessere er sein Tageshonorar von 3.000 Euro netto mit der Untervermietung seines Wahlkreisbüros auf. Angesichts der jüngsten Ereignisse bin ich einfach schockiert und ich bin zornig. Schockiert, dass der Saustall noch viel schlimmer ist, als ich mir je träumen ließ. Und zornig, weil der Bürger dieses Gebaren seit Jahren ohnmächtig beobachten muss. Jetzt noch zu drei wesentlichen Gesichtspunkten der heute debattierten Anträge. Erstens. Bei der Öffentlichung der Nebeneinkünfte ist es nicht entscheidend, dass diese auf den Cent genau angegeben werden. Ich hätte kein Problem damit. Null ist null. Egal, wie veröffentlicht wird, aber notwendig ist es nicht. Aber die Stufenregelung in den Verhaltensregeln ist im Grunde sinnvoll. Nur müsste ab Stufe 7 unbedingt nachgebessert werden. Und selbstverständlich hört Transparenz nicht bei 250.000 Euro auf, wie es bisher der Union genügt hat. Das sind wir den Bürgern schuldig. Zweitens. Mit der Lobbytätigkeit von Abgeordneten muss Schluss sein. Jeder muss sich entscheiden, ob er sich als Mietmaul verdingen oder ob er Vertreter unseres Volkes sein will. Beides geht nicht. Drittens. Aktienoptionen als Entgelt für Tätigkeit von Abgeordneten müssen verboten und das Halten von Optionen veröffentlichungspflichtig werden. Warum? Anders als bei einem fixen Geldbetrag steht der Wert von Optionen nicht exakt fest und kann beeinflusst werden. Als ich anlässlich der Affäre um Philipp Amthor das Thema Option in der Rechtsstellungskommission angesprochen habe, hat der verstorbene Vizepräsident Thomas Oppermann der kruden Unionsthese, was damals noch vertreten wurde, dass Optionen ja gar keinen Wert hätten, zu Recht heftig widersprochen. Und gerade Optionen wegen der Gefahr des damit verbundenen Moral Hazard als besonders problematisch bezeichnet. Auch das Halten von Optionen im Rahmen der privaten Vermögensverwaltung ist nicht unproblematisch, da aufgrund der Hebelwirkung eine Beeinflussung des Kurses hoch lukrativ ist und nicht mit der normalen Renditeerwartung von Wertpapieren im Verhältnis zum eingesetzten Kapital vergleichbar ist. Der Bürger hat deshalb ein Recht zu wissen, welcher Abgeordnete Aktienoptionen auf Hersteller von Windkraftanlagen erworben hat. Abschließend noch eine Anmerkung. Sie können es sich sparen, so wie gestern, zur Ablenkung Fehler mit Spenden bei der AfD zu zitieren. Eine falsche Behandlung von Sachspenden ist der Unerfahrenheit einer jungen Partei geschuldet gewesen und nicht im Ansatz mit Geldkoffern von Waffenhändlern zu vergleichen. Oder was meint Herr Schäuble dazu? Und die dubiosen Überweisungen aus der Schweiz betreffen ein laufendes Verfahren. Sollte sich gerichtlich bestätigen, dass es sich um eine unzulässige Parteispende gehandelt hat, habe ich keine Zweifel, dass die Verantwortlichen die notwendigen Konsequenzen ziehen. Das ist für die AfD als Rechtsstaatspartei selbstverständlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Seitz, setzen Sie bitte die Maske auf. Das Wort hat der Kollege Carsten Schneider für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern Abend gegen 22 Uhr hier nach langer Beratung, zumindest im Bundestag, das Lobbyregister beschlossen. Es gilt ab den nächsten Tagen, dass wir in Deutschland gegenüber, wer lobbyiert, gegenüber dem Bundestag und auch der Bundesregierung Einfluss nimmt, das offenlegen muss. Diese Form der Transparenz ist entscheidend, um Vertrauen in die Demokratie zu erhalten und in Teilen zurückzugewinnen. Und heute kommen wir zu einem zweiten Punkt. Aufgrund eines Antrags der Linksfraktion debattieren wir über die Frage von uns selbst als Abgeordneten und die Frage, was steht im Mittelpunkt unseres Mandats, was sind die möglicherweise Nebentätigkeiten, die es von Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Gründen gibt, und gibt es darüber Transparenz. Wir hätten uns als SPD-Fraktion vorstellen können, dieses Transparenz zu machen, schon sehr viel früher zu einigen und auch im Bundestag vorzulegen. Das war bisher mit der Unionsfraktion nicht möglich. Ich bedauere sehr, dass das erst jetzt gelingt. Aber ich habe die Rede, Herr Kollege Schieder, gehört. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen auch sehr ernst genommen. Und ich will dafür auch grundsätzlich meinen Respekt zollen, dass Sie sich als Fraktion sehr eindeutig und schnell entschlossen haben, sich von den Kolleginnen und Kollegen zu trennen, die korrupt waren, wahrscheinlich, oder die in einer Aasgeier-Manier mit der Krise Geschäfte gemacht haben, wie es moralisch nicht anständig ist. Von daher will ich nur sagen, gut, dass das jetzt gelingt, gut, dass wir einen Schritt gehen können. Und ich bestätige hiermit die Einigung, die Sie eben genannt haben, zu den Fragen der Transparenz, der Offenlegung von Nebentätigkeiten. Ich finde das, und das will ich auch mal klar sagen, als Abgeordnete eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Ich habe das immer mit meinem Wahlkreis Erfurt und Weimar hier vertreten zu dürfen. Das ist eine große Ehre, aber auch mit Respekt dem begegnet. Ich habe immer verteidigt, dass wir hier die Unabhängigkeit sichernde Bezahlung bekommen, nämlich 120.000 Euro im Jahr brutto als Diät. Das ist sehr viel Geld, 10%, das gehören wir zu den Top 10% der Verdiener in Deutschland, das muss man wissen. Und dann finde ich, ist es auch nur angemessen, wenn die Bevölkerung auch klar weiß, erstens, das Mandat steht im Mittelpunkt und zweitens, dass niemand sonst noch Einfluss auf den oder die Abgeordnete nimmt. Das gehört zusammen. Und aus diesem Grunde, ja, wir haben uns geeinigt, wir werden in der nächsten Sitzungswoche einen Gesetzentwurf vorlegen, der das Abgeordnetengesetz neu strukturiert, die verschiedenen Verhaltensregeln, die wir haben, die sehr unterschiedlich da sind, unter einen Hut bringt, es transparenter macht. Wir werden eine kleine Grenze haben von 1.000 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Jahr, wo man den Auftraggeber quasi angeben muss. Aber ansonsten wird die Forderung, die wir von Anfang an hatten, nämlich auf Heller und Cent offenzulegen, woher Nebeneinkünfte kommen, deutlich gemacht. Das ist wichtig und dafür, glaube ich, danke ich. Und ich glaube, wir werden dafür auch eine Mehrheit hier, eine große Mehrheit im Hause haben. Von daher auch die Punkte einer möglichen Unternehmensbeteiligung. Ich komme aus Thüringen. Der Fall des Abgeordneten Hauptmann, ehemaligen Abgeordneten, geht durch die Republik. Es ist mit Entsetzen zu sehen, wie wirklich schamlos er in der Krise verdient hat. Und das ging nur über die Beteiligung an einem Unternehmen, weil er hatte die Ehrenerklärung der Union auch unterschrieben, der Fraktion. Es ging nur darüber, weil es verschleiert war, erst in den Gewinn oder nicht in den Gewinn des Unternehmens, wenn es sich ausgeschüttet wurde. Von daher ist für uns entscheidend, dass wir Anzeigepflicht, wenn ein Abgeordneter in einem Unternehmen oder eine Abgeordnete beteiligt ist, ab einer Beteiligungsquote von 5% deutlich wird. Das heißt, sind Sie in einer AG, in einer GmbH, in einer GbR, in einer OAG oder wo auch immer beteiligt, müssen Sie es offenlegen. Das ist auch ein Schritt für Transparenz, der für uns zwingend notwendig ist, weil auch sonst über Thesaurierung natürlich auch Gewinne verschleiert und auch erst nach dem Abgeordnetentätigkeit ausgezahlt werden können. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Verbot von Lobbytätigkeit von Bundestagsabgeordneten neben ihrem Mandat. Wir wollen die Einstufung der Abgeordnetenbestechung als Verbrechen. Das sind alles notwendige Schritte, die dazu führen, die hoffentlich dazu führen, dass die Verfehlung Einzelner, der verlorene moralische Kompass Einzelner, nicht auf das ganze Haus abfärben, sondern das ganze Haus letztendlich die Reputation sich wieder zurückholen kann, die durch Abgeordnete der Unionsfraktion leider in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Marco Buschmann für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Schwere Verfehlungen hat es gegeben, und deshalb ist es gut, dass wir die Dinge aufbereiten. Dass allerdings die AfD im Zusammenhang mit staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren sich hier als Saubermänner gerieren, das entbehrt doch nicht einer gewissen Komik. Denn wenn man allgemein zugängliche Quellen zu Rate zieht, dann sind die einsamen Spitzenreiter bei den staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren Ihre Kollegen, Herr Seitz, und das gehört auch zur ganzen Wahrheit. Viele Kolleginnen und Kollegen, die vor mir gesprochen haben, haben zu allem Möglichen gesprochen, nur nicht zu dem Antrag, der uns vorliegt. Deshalb erlaube ich mir auch, zu kurz etwas zu sagen zu dem Antrag, der uns vorliegen sollte. Die Fraktion Die Linke hat einen Gesetzentwurf erstellt. Und man muss diesem Gesetzentwurf nicht in jedem Punkt zustimmen. Man kann ihn sogar ablehnen. Aber wenn man hier über Transparenz spricht, dann hätte die Öffentlichkeit die Transparenz darüber verdient, wie man in der Sache steht. Diesen Gesetzentwurf intransparent zu versenken, wird dem Transparenzanspruch nicht gerecht. Damit nicht zu viel Harmonie zwischen FDP und Linker aufkommt, will ich zum Antrag in der Sache hier eines sagen, dass der Bundestagspräsident ohne Ausnahme demnächst dafür sorgen soll, dass beispielsweise auch Anwälte die Branchen ihrer Mandanten angeben sollen, ist vermutlich in 90, vielleicht sogar in 99% der Fälle auch in Ordnung. Da finde ich es auch, da kann man das machen. Aber Sie erinnern sich, vom Bundesverfassungsgericht sind genau diejenigen Fälle verhandelt worden, wo bestimmte Branchen, die oligopol- oder monopolartig strukturiert sind, wo die Branchenangabe im Prinzip das Mandatsgeheimnis aufhebt. Und deshalb wäre beispielsweise eine Soll-Regelung besser gewesen als eine Muss-Regelung. Und deshalb lehnen wir Ihr Anliegen ab. Das Anliegen im Kern ist gut, man muss es aber handwerklich besser machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben diesem Haus auch einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der eines der vielen Probleme hier angeht. Das ist verschiedentlich angesprochen worden, das Thema der Aktienoption. Und was die Aktienoption angeht, gibt es ja Gott sei Dank auch Einigkeit, denn in der Tat ist die Option verführerischer als ein fixer Geldbetrag. Wir sollten aber nicht nur punktuell die Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, lösen, sondern wir sollten das gesamte Problemgebiet lösen. Es gibt nicht nur Aktienoptionen, es gibt auch andere sogenannte Finanzderivate, die sogenannte incentivierende, würden die Fachleute sagen, also Anreizmechanismen auslösen. Und deshalb haben wir Ihnen einen Gesetzentwurf vorgelegt, der nicht nur die Aktienoption regelt, sondern auch andere Derivate wie Future-Kontrakte. Wir lösen das Problem umfassend und nicht nur punktuell. Und ich werbe um Zustimmung deshalb für unseren Gesetzentwurf. Was das Gesamtthema angeht, ist hier schon viel Kluges und Richtiges gesagt worden. Es ist unerträglich, wenn einige hier manchmal sogar ohne Beruf und ohne Geschäft in den Bundestag kommen und dann mit politischem Zugang oder durch die Gewährung politischen Zugangs daraus einen Beruf oder ein Geschäft machen wollen, um ihr Mandat zu versilbern. Das ist heute schon ein Verstoß gegen die Verhaltenspflichten. Und wenn das nicht ausreicht, finde ich es auch richtig, die Regeln zu verschärfen und auch zu sanktionieren. Solche Kollegen schaden dem Ansehen des Deutschen Bundestages. Wir müssen aber am Ende auch auf eines aufpassen. Es gibt genauso, und das ist die große Vielzahl, Kollegen, die selbstständige Handwerksmeister sind, die eine Freiberuflerpraxis haben, die Unternehmer sind, die sich vor dem Einzug in den Bundestag anständig und legal einen eigenen Geschäftsbetrieb aufgebaut haben. Und ich will in Erinnerung rufen, die durchschnittliche Verweildauer des Abgeordneten in diesem Haus beträgt 8 Jahre. Einige glauben ja, es sei irgendwie erstrebenswert, hier erst im Pensionsalter rauszugehen. Aber die Wahrheit ist, die durchschnittliche Verweildauer beträgt 8 Jahre. Nach diesen 8 Jahren kehrt der Beamte auf seinen alten Dienstposten zurück. Und das ist auch richtig und gut so. Nach diesen 8 Jahren kehrt der Angestellte in seine alte Position zurück. Das ist richtig und gut so. Und deshalb muss auch der anständige Selbstständige, der anständige Handwerksmeister, der anständige Unternehmer eine Möglichkeit haben, nach 8 Jahren in seinen aufgebauten Geschäftsbetrieb zurückzukehren. Und deshalb muss er die Möglichkeit haben, ihn auch am Leben zu erhalten, meine Damen und Herren. Wir haben nicht zu viel unternehmerischen Sachverstand in diesem Haus, wir haben zu wenig. Und deshalb verbitte ich mir jede pauschale Diskriminierung und Inkriminierung unserer Kollegen, die einen anständigen Geschäftsbetrieb aufgebaut haben. Diese Kollegen stellen übrigens in ihrer ganz großen Mehrheit das Mandat auch in ihren Mittelpunkt. Ich habe das in alten Fraktionen erlebt, ich erlebe das jetzt. Ein ehemaliger Kollege von mir, der war Bäckermeister, Der hat einen anderen Bäckermeister angestellt. Da blieb am Ende des Jahres nicht viel übrig. Aber dieser angestellte Bäckermeister hat den Betrieb am Leben erhalten und hat dafür gesorgt, dass die Angestellten noch einen Job hatten. Und der Kollege hat sich ganz dem Mandat gewidmet. Das erkennt man an den Nebeneinkünften nicht, weil zur Belohnung darf der Kollege die Umsätze angeben. Und ich finde, das ist in Ordnung. Aber wir sollten aufhören, mit dem Finger auf die bloßen Umsätze zu zeigen und daraus einen Rückschluss auf den Anstand der Kolleginnen und Kollegen zu ziehen. Wer Sauereien betreibt, der gehört angeprangert, aber nicht pauschal. Und deshalb, meine Damen und Herren, es gibt ja nicht nur dieses Beispiel. Die Kollegen der Union haben viel Prügel eingesteckt. Ich will mal ein lobendes Beispiel bringen. Der Kollege Marian Wendt, der ist Ehrenämtler, der ist Präsident der Bundesvereinigung des THW. Und ich finde es gut, dass es ist. Ich will nicht, dass sich das Parlament von der Gesellschaft entkoppelt. Dieser Kollege hat in der Fragestunde der Bundeskanzlerin Fragen, die auch den THW treffen, gestellt. Das kann man als Lobbyismus bezeichnen, aber er hat es transparent vor aller Öffentlichkeit gemacht. Und ich finde, wir müssen bei allen Regeln, die jetzt notwendig sind, aufpassen, dass wir nicht das Ehrenamt und die Selbstständigkeit systematisch aus diesem Parlament vertreiben. Das jedenfalls ist mit den Freien Demokraten nicht zu machen.
Das Wort hat der Kollege Jan Korte für die Fraktion Die Linke.
Kollege Buschmann, Frau Präsidentin, Kollege Buschmann, vielen Dank. Ja, in der Tat, wir haben heute was vorgelegt. Ich lade auch Sie natürlich ein. Mach mit, mach's nach, mach's besser, dass wir hier noch was Besseres handwerklich hinbekommen. Aber immerhin haben wir heute was vorgelegt, über das wir entscheiden können. Ich möchte nun etwas Grundsätzliches sagen zu der Situation, in der wir über diese Fragen diskutieren. Denn das ist ja das Entscheidende, warum es auch solche Wellen in der Öffentlichkeit schlägt. Und man muss einordnen, was gesellschaftspolitisch gerade in diesem Land passiert. Wir haben auf der einen Seite mit Corona bedingt das Impfdesaster, Testdesaster und persönlich schwerste Einschränkungen, die die Menschen in Kauf nehmen und in Kauf nehmen müssen. Und ein völliges Chaos im Übrigen in der Bundesregierung. Das ist die eine Seite, die Leute wahrnehmen. Und auf der anderen Seite nehmen sie im selben Zeitraum wahr, dass der Bundesgesundheitsminister auf einem Spendendinner abhängt und dort zufällig alle Gäste 9.999 Euro an seinen Kreisverband spenden. Da stimmt wirklich der Kompass vollständig nicht. Und während Pflegekräfte, Ärzte, Kassiererinnen und Kassierer im wahrsten Sinne des Wortes sich krumm machen jeden Tag und nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen, wo Menschen in Kurzarbeit sind, gibt es dann einige Abgeordnete, insbesondere die CDU/CSU ist hier nun mal auffällig geworden, die sich die Taschen vollstopfen ohne Ende. Hauptmann, Löbel, Nüsslein, Pfeiffer, Sauter. Ich habe jetzt eben gelesen, dass ja auch der ehemalige Kollege Peter Gauweiler sich noch nebenbei ein kleines Taschengeld dazu verdient hat, während er hier Abgeordneter gewesen ist. Und das kriegen die dann mit. Das sind wahrscheinlich alles nur Einzelfälle. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Und das müssen Sie überlegen, wie wirkt das auf diese Menschen? Wie wirkt das auf diese Menschen eigentlich in dieser Situation? Und deswegen kann man sich keinen schlanken Fuß machen, zu sagen, jetzt ändern wir mal irgendwas. Seit Jahren, seit Legislaturperiode um Legislaturperiode werden hier diese Dinge vorgeschlagen. Und es ist immer wieder an ihnen gescheitert. Das ist die Wahrheit. Und das muss so ausgesprochen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSU, muss man ja auch mal, wenn man dafür vielleicht gar kein Gespür mehr hat, für diese wirtschaftlichen Verquickungen, für diese Unmengen an Kohle, die dort fließen, ist für normale Menschen überhaupt gar nicht vorstellbar, um was für Beträge es geht, vielleicht einfach mal darüber nachdenken, in was für einer Umgebung sie sich eigentlich so aufhalten. Das scheint wirklich abzufärben. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen will ich nicht auf irgendwelche Positionspapiere kommen, die jetzt hier gerade Carsten, Genosse Schneider großartig vorgetragen worden ist. Das kennen wir immer, wenn wieder irgendetwas gewesen ist. Ich glaube erst daran, wenn hier etwas schwarz auf weiß vorliegt. Kollegin Hasselmann hat es letztens deutlich gesagt. Geschwätzt wurde genug, Dann legt jetzt auch endlich was vor. Wir haben heute etwas vorgelegt, nämlich einen Antrag. Dem können Sie heute zustimmen. Da können Sie sich diese ganzen komischen Runden abends um 22 Uhr sparen, indem Sie einfach zustimmen, weil das ist ja offensichtlich Ihre Intention, wie auch Kollege Schnieder hier vorgetragen hat. Genau das liegt heute zur Abstimmung namentlich vor, nämlich die Nebeneinkünfte auf Euro und Cent auszuweisen und vor allem Branchenangaben einzuführen. Das können wir heute hier beschließen. Sparen Sie sich Zeit und Ärger. Und vor Ostern wäre das das richtige Signal an die Bürgerinnen und Bürger. In dem Zusammenhang will ich das noch mal gegenüberstellen, damit man einfach mal versteht, wie etwas wirkt. Das finde ich nämlich schon eine ganz zentrale Frage. Von jedem Hartz-IV-Empfänger erwartet man und setzt es durch, dass er alles offenlegt. Und in der Berliner Zeitung war dazu ein wirklich gutes Zitat. Das möchte ich einmal vortragen, damit man sieht, worüber wir hier reden. Von denen, die am wenigsten haben, wird aus Gründen der Kontrollierbarkeit die größtmögliche Transparenz verlangt, während man denjenigen, die das Volk im Parlament vertreten, offenbar zutraut, mit Nebeneinkünften verantwortungsvoll umzugehen. Die Erfahrung der letzten Wochen zeigt, es ist vielmehr umgekehrt. Das ist der Kern, um den es hier geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sollten wir heute hier handeln. Jetzt will ich noch mal eins sagen. Das hat fairnesshalber der Kollege Buschmann hier mal angesprochen. Ich will das schon noch mal sagen, damit Sie hier nicht glauben, dass Sie hier einfach so rauskommen. Ein großes blaues Auge wird bei Ihnen verbleiben. Ich will das schon noch mal deutlich sagen. Wir haben vor Wochen als Linksfraktion einen Gesetzentwurf eingebracht in den Deutschen Bundestag, bezahlte Lobbytätigkeit von Abgeordneten schlicht zu verbieten, einen eigenen Gesetzentwurf. Seit Wochen liegt er im Parlament. Und wir haben in den letzten beiden Sitzungswochen, Kollege Sensburg, haben wir darum gebeten, endlich eine Beschlussempfehlung im Geschäftsordnungsausschuss und im Rechtsausschuss zu bekommen, damit wir hätten heute, wir hätten sogar letzte Woche schon darüber entscheiden können. Die sind doch jetzt offenbar dafür. Und zweimal, und das müssen die Bürgerinnen und Bürger wissen, damit man das einordnen kann, was hier an Reden gehalten wird, zweimal und mit Hilfe der SPD, das ist besonders bitter übrigens, besonders bitter, wurde es von der Tagesordnung des Geschäftsordnungsausschusses gestimmt, und zwar nur aus einem Grund, damit wir es hier heute nicht entscheiden können. Das ist das Allerletzte, das ist schäbig, und so geht es nicht. Das lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen haben Sie, finde ich, eine große Chance vertan, dass wir hier sozusagen eine kleine Hilfestellung Ihnen heute gegeben hätten, wo wir hier gemeinsam was machen können. Ich habe im Übrigen vor zwei Wochen an Ihre Fraktion, an alle Fraktionen einen Brief geschrieben, ob wir uns nicht interfraktionell einigen könnten, weil ich weiß, dass Sie sehr ideologisch sind und grundsätzlich selbst den klügsten Anträgen der Linken nicht zustimmen können, weil die Linke darauf steht. Ich habe einen Brief an Sie geschrieben, an die SPD und die CDU/CSU und gesagt, wir wären bereit, unseren Antrag, weil Sie damit ideologische Probleme haben, also mit dem Einreicher, zurückzuziehen, zugunsten einer gemeinsamen Regelung, die wir hätten heute hier beschließen können. Ich habe von Ihnen beiden nicht mal eine Antwort bekommen. Das ist so schlechter Stil. Und da wir höfliche Menschen sind, Kollege Schnieder, Sie haben eben uns eingeladen, die demokratischen Fraktionen, dass wir gemeinsam etwas machen können. Wir nehmen die Einladung sehr gerne an und werden dort konstruktiv mitarbeiten. Mal gucken, ob es wieder nur Geschwätz ist oder was es kommt. In diesem Sinne.
Das Wort hat die Kollegin Britta Hasselmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich knüpfe gleich da an. Auch wir haben der Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU/CSU, der Fraktion der FDP und der Linken geschrieben, die Generalsekretäre angeschrieben und die ersten parlamentarischen Geschäftsführer schon vorletzte Woche nach Bekanntwerden der ersten Skandale und darum gebeten, dass wir gemeinsam im Parlament, weil es eine so tiefe Vertrauenskrise ist, die entstanden ist durch diese Bestechung, durch diese Korruption, durch diese Geschäftemacherei Einzelner, die hat das ganze Parlament getroffen. Und deshalb haben wir Sie angeschrieben, genau wie die Linken. Wir haben von Ihnen noch nicht mal eine Antwort erhalten, meine Damen und Herren. So ist die Lage. Und dann heute mit großer Geste zu sagen, wir laden Sie alle ein. Wir haben auch noch kurz vor der Debatte gerade noch das Eckpunktepapier der Tagesschau lanciert. Ich hätte anderes erwartet, meine Damen und Herren, nach dem Gesprächsangebot, was wir Ihnen gegeben haben. Am Dienstag in der Geschäftsführerrunde haben wir noch mal insistiert, noch mal gefragt, sollen wir nicht reden? Naja, der Kollege Schneider hat nach dreimaligem Auffordern dann auch geantwortet. Herr Große-Brömer hat uns erklärt, nein, 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 reden jetzt mit Ihnen auf keinen Fall. Wir machen erst mal in der Koalition, dann irgendwann kommen wir auf Sie zu. So sieht Zusammenarbeit aus, meine Damen und Herren. Ich habe eine andere Vorstellung, vor allen Dingen in einer solch kritischen Frage. Nun zum Thema, meine Damen und Herren, weiter in der Sache. Nüßlein, Löbel, Hauptmann, Sauter, allesamt von der CDU-CSU, bereichern sich persönlich in der Maskenaffäre und betreiben Geschäftemacherei in und durch die Corona-Krise, während gleichzeitig so viele Menschen, Unternehmen, Familien und Kinder unter der Pandemie leiden. Das ist zutiefst unanständig, und das spüren die Menschen. Das ist schäbig, meine Damen und Herren. Lindner von der CSU, Axel Fischer, Tobias Zech, allesamt in die Aserbaidschan-Affäre verstrickt. Meine Damen und Herren, auch inzwischen wissen das die Menschen. Die nehmen das wahr. Das sind keine Einzelfälle. Gauweiler, bis 2015 CSU-Bundestagsabgeordneter, hat während seiner Zeit im Bundestag, in der Zeit von 2008 bis 2015, Beraterhonorare in Höhe von 11 Millionen Euro kassiert. Es gab offenbar, so die Presseberichterstattung, regelmäßige Rechnungen über vereinbarte Pauschalhonorare an einen gewissen Herrn Fink. Meine Damen und Herren, der Name Fink im Übrigen, der uns zuletzt unterkam im Zusammenhang mit dem Parteispendensumpf der AfD, da wird der Name Fink genannt. Und jetzt hier bei Gauweiler wieder der Name Fink. Im Übrigen hat die AfD aus meiner Sicht jede Glaubwürdigkeit in dieser Frage längst verloren. Sie hat sie nie gehabt, meine Damen und Herren. 500.000 Euro Strafzahlungen haben die Herren und Damen von der AfD bisher gezahlt. Weitere Verfahren sind in Prüfung. Also, Leute, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, haben hier dem Parlament keine Ratschläge zu machen, meine Damen und Herren. Alfred Sauter, CSU, offenbar tief verstrickt in die Maskenaffäre, blickt auf eine 40-jährige Parteikarriere der CSU. Es reicht. Politiker ihrer Partei machen sich den Staat zur Beute, mitten in der Pandemie. Und es geht längst nicht mehr nur um Transparenz und Offenlegung von Lobbyarbeit. Es geht um das Vertrauen in unsere Demokratie und auch um das Ansehen von Politik insgesamt. Und es geht verdammt noch mal auch um Anstand. Hören Sie endlich auf, meine Herren und Damen von der CDU-CSU, von Einzelfällen zu reden. Das wäre der erste Anknüpfungspunkt für Besserung. Das wäre der erste Anknüpfungspunkt für Änderung. Die CDU-CSU hat ein strukturelles Problem, und das wissen Sie selbst ganz genau. Ein Blick in die Vergangenheit und ein Blick in die Gegenwart macht das deutlich. Schwarze Kassen, Amigo-Affäre, Verwandtenscheinselbstständigen-Affäre, Amtor-Affäre, Aserbaidschan-Connection, Maskengeschäftemacherei, Vorwürfe zu Bestechung, Korruption und Bereicherung stehen im Raum. Politische Landschaftspflege als Alltagsmodell und Vetternwirtschaft. Das ist ein strukturelles Problem, das hat System, und das haben Sie geduldet. Sie haben es mindestens geduldet. Sie haben ein massives Problem in der Frage des Verhältnisses von wirtschaftlicher Macht, Geld, Einfluss und sauberer Politik und dem Gemeinwohl. Und das müssen Sie erkennen. Warum haben Sie denn die letzten Jahre geschwiegen? Sie wussten doch, dass es solche Situationen gibt, wie Abgeordnete wie der Kollege Pfeiffer mit 15 Nebenjobs und mehr. Da kann man doch nicht sagen, es geht hier um Berufstätigkeit Einzelner. Da sind wir auch dafür. Niemand muss im öffentlichen Dienst gewesen sein, sondern will vielleicht in seinen Beruf zurückkehren. Hören Sie doch auf mit der Geschichte bei 15 Nebeneinkünften und mehr. Meine Damen und Herren, oder die Beratungshonorare von Herrn Ramsauer, 500.000 Euro Beratungshonorar. Finden Sie das normal? Nein, ich finde das nicht normal, dass man neben seinem Abgeordnetenmandat, was im Mittelpunkt der Tätigkeit steht, so viel Geld verdient hier im Plenum. Wir könnten weitermachen. Gauweiler war die letzte Legislaturperiode bei über der Hälfte der namentlichen Abstimmungen nicht da. Hat Sie das interessiert? War das mal Thema in Ihrer Fraktion? Tun Sie doch bitte nicht so, als seien das jetzt Einzelne, die ausgetreten wären aus Ihrer Partei. Sie haben da ein Problem. Und wir brauchen jetzt dringend nicht einen freiwilligen Verhaltenskodex, nicht eine Ehrenerklärung. Das sehen Sie ja daran, dass Ihr Hauptmann die auch unterschrieben hat. Ja, der hat vor 2 Wochen noch die Ehrenerklärung unterschrieben. Wir brauchen jetzt konkrete Initiativen. Entgeltliche Lobbyarbeit muss endlich gestoppt werden und viele weitere Punkte zur Verschärfung der Parteienfinanzierung. Wir haben dazu heute einen Antrag vorgelegt. Wissen Sie, wer verhindert, dass wir darüber heute abstimmen?
Sie müssen zum
die
Schluss
beiden
kommen.
Fraktionen. Wir haben zur Sofortabstimmung einen Antrag hier liegen, der enthält sämtliche Forderungen zu Transparenz und Veröffentlichungspflichten.
So, die können bitte bis zur Abstimmung noch nachgelesen werden, aber nicht mehr vorgetragen werden. Das Wort hat Dr. Volker Ulrich für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt nichts zu beschönigen. Es ist eine schwierige Situation. Ich verstehe die Wut und die Empörung vieler Menschen über grobes Fehlverhalten. Und es ist richtig und angemessen, dass die betroffenen Kollegen Konsequenzen gezogen haben. Und bei denen, wo die Konsequenzen noch nicht hinreichend bestimmt genug sind, also Mandatsniederlegung und Parteiaustritt, wollen wir, dass diese Konsequenzen auch noch an den Tag gelegt werden. Wer in einer Notsituation sich persönlich bereichert, handelt ohne Anstand und ist dieses Bundestages unwürdig. Im Interesse der parlamentarischen Demokratie insgesamt bitte ich aber auch, dass es keinen Generalverdacht und keine Mithaftung gibt. Das Fehlverhalten mancher darf nicht zum Vertrauensverlust aller führen. In jeder Fraktion gibt es Kolleginnen und Kollegen, die mit großem Einsatz und hohem persönlichen Commitment sich für das Mandat im Wahlkreis und im Bundestag einsetzen. Und das muss betont werden, weil wir nicht wollen insgesamt, dass durch diese Vorkommnisse Vertrauen in die Demokratie zerstört wird. Es ist wichtig, dass jetzt Konsequenzen gezogen werden. Ausgangslage ist das Grundgesetz. Abgeordnete sind nur ihrem Gewissen unterworfen. Aber man muss eben auch vor seinem eigenen Gewissen sich prüfen, wie stark man sich für das Mandat einsetzt. Wer immer auch die Ehre hat, hier im Deutschen Bundestag als Abgeordneter dienen zu dürfen, und ich betone das Wort dienen, der soll das mit Respekt und Dankbarkeit tun und nicht daran denken, was er nebenher verdienen kann, sondern wie er sich Verdienste um die Bevölkerung erwerben kann, meine Damen und Herren. Entscheidend ist, dass das Mandat absolut im Mittelpunkt steht. Und eine Vermischung des Mandats mit eigenwirtschaftlichen Interessen ist künftig zu unterbinden. Wir wollen und werden einen Gesetzentwurf vorlegen zum Verbot bezahlter Interessenvertretung. Nebentätigkeiten sollen abgesehen von einer Bagatellschwelle komplett auf Euro und Cent angegeben werden. Wir wollen diese Transparenz, dass klar und deutlich wird, wer immer auch was neben dem Mandat hinzuverdient, muss darüber Rechenschaft ablegen, vor dem Bundestag und vor der Öffentlichkeit. Durch diese Transparenz stellen wir Vertrauen wieder her. Und es ist auch nicht unzumutbar. Im Europäischen Parlament und im Europarat ist das übrigens auch nach der Aufarbeitung der Aserbaidschan-Affäre mittlerweile gang und gäbe. Und es ist richtig, dass jeder sieht, was ein Kollege sich dazu verdient. Klar ist aber auch, wir wollen Nebentätigkeiten nicht ganz verbieten, weil wir ein Parlament sein wollen für alle. Wenn im Deutschen Bundestag nur noch Angehörige des öffentlichen Dienstes sitzen würden, die übrigens irgendwie der Exekutive zugeordnet sind, dann hätten wir Abgeordnete, die mittelbar zur Exekutive gehören, die sie am Ende selbst kontrollieren wollen. Wir wollen auch Selbstständige haben, Ärzte und Handwerker, die sich selbstverständlich dann auch um das Mandat kümmern. Aber wichtig ist eben auch, dass wir kein reines Beamten- und Angestelltenparlament sind, sondern eine Vertretung des gesamten deutschen Volkes. Entscheidend ist auch, dass wir über die Abgeordnetenbestechung sprechen, und zwar über den Tatbestand und über die Strafrahmenhöhe. Ich meine, es ist angemessen, dass wir deutlich machen, wer einen Abgeordneten besticht, begeht ein Verbrechen. Mindeststrafe ein Jahr. Es geht darum, dass wir die Integrität des parlamentarischen Verfahrens insgesamt schützen. Und wir müssen auch sprechen über den Tatbestand. Bei der Beamtenbestechung geht es nur darum, dass man einen Vorteil annimmt. Das genügt. Bei den Abgeordneten ist es ein ungerechtfertigter Vorteil. Vielleicht kann man das angleichen, sodass die Voraussetzungen wesentlich schärfer werden. Das alles wollen wir in einem Gesetzespaket vorstellen. Und dahinter steckt eine klare Erwartung an uns selbst und an das Parlament. Wir wissen um die Vorfälle und unsere Pflicht, das aufzuarbeiten. Wir werden aber auch deutlich machen, auf was es ankommt. Respekt, Integrität und Anstand, Würde des Hauses und Vertrauen in die Demokratie, das werden wir durch ein kraftvolles Paket wiederherstellen und stärken, weil klar und deutlich wird, es ist eine Ehre, im Deutschen Bundestag hier arbeiten zu dürfen. Und das sollte man mit seiner ganzen Kraft tun, vom ersten Tag bis zum letzten Tag seines Mandats. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Abgeordnete Stefan Brandner für die AfD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Korruption kommt heute meistens subtiler daher als noch früher. Früher war es 100.000 Mark im Koffer. Heute geht es anders. Heute bekommt man lukrative, einflussreiche Posten oder Pöstchen für systemkonformes Verhalten oder postpolitisches Schweigen. Die Präsidentenstelle beim Bundesverfassungsgericht, einen Vorstandsposten bei der Deutschen Bahn. Man wird Präsidentin einer Bundesanstalt. Dazu fallen einem gleich die Namen Habert, Pofalla und Nahles ein. Aber auch die Grünen, Frau Hasselmann, lassen sich nicht lumpen und gerne einkaufen. Fliegende Wechsel zu Lobbyverbänden von ihren früheren Vorsitzenden Gunda Röstl und Kerstin Andral. Die Hauptgeschäftsführerin wurde bei einem Bundesverband. Das gehört ebenso zum guten grünen Ton wie Wechsel in die Süßwarenindustrie vom ehemaligen Staatssekretär Berninger oder im Bereich der Dämmstoff- und Zigarettenindustrie wie die ehemalige Staatssekretärin Tritz. Und wem ist bei einem Lobbyjob nicht reicht, intellektuell oder mental, und der trotzdem viel Geld braucht, der borgt sich viel Geld bei dubiosen Darlehensgebern. Ich sage nur Cem Özdemir. Soweit die Vergangenheit. Nun hängt die Korruption, meine Damen und Herren, seit einigen Wochen wie ein Damoklesschwert über den Parteien, zuvörderst denen der CDU und CSU. Spötter sagen bereits, das C stünde für Clankriminalität. Aber stimmt das? Sind Amthor, Nüsslein, Spahn, die Familien Laschet und Söder, Baumüller, Sauter, Löbel, Fischer, Barreis, Herr Gauweiler, Zech, Pfeiffer mit 3F, Frau Hohlmeier, also die Strauß-Tochter, Frau Tandler, die Tochter des ehemaligen bayerischen Finanzministers, Herr Hauptmann aus dem engsten Thüringer Moring-Umfeld, Herr Lindner, Herr Kaffier, Herr Irmaff, Herr Straub, Herr Rieger und wie sie alle heißen, sind das tatsächlich nur Einzelfälle, die gar nichts mit Korruption zu tun haben? Ich tendiere zu der Auffassung, es sind keine Einzelfälle, denn Korruption und Bestechlichkeit sind typisch für ein System, in dem immer die Gleichen irgendwo regieren und an den Schaltstellen der Macht sitzen. Jahrzehntelange immer gleiche Regierungsbeteiligungen wecken Interessen bei Bestechern und Begehrlichkeiten auf der anderen Seite. Meine Damen und Herren, wir sehen an diesen Geschichten die Maxime dem deutschen Volke, die draußen am Reichstag steht, die gilt für Sie nicht mehr. Für Sie gilt die Maxime, wer wird Millionär? Und das ist verdammt schäbig, das sage ich Ihnen von hier vorne aus. Und interessant ist ja, dass in diesem System die ganzen Korruptionsfälle, die jetzt hervorkamen mit den Jungspunden und Hinterbänklern aus CDU, CSU, da sind Millionenbeträge geflossen. Mich persönlich würde mal interessieren, wie sieht es denn mit den Leuten aus, die vorne sitzen, die tatsächlich bei Ihnen Einfluss haben? Geht es da dann um 6- oder 7-stellige Summen? Da wird noch einiges zutage kommen. Ich bin überzeugt. Zum Antrag selber. Um diesen Missständen beizukommen, helfen gesetzliche Vorschriften nur bedingt und Ehrenerklärungen, ich sage nur Hauptmann, helfen schon mal gar nicht. Gegen solche Auswüchse, gegen kleptokratische Anwallungen helfen nur ein grundlegender Politikwechsel und viele Jahre der Altparteien in der Opposition. Und daran, meine Damen und Herren, arbeiten wir. Dafür arbeiten wir jeden Tag von hier vorne und auf den Straßen. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Matthias Bartke für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss es ja mal aussprechen. Die Skandale in der CDU und vor allem in der CSU haben auch ihr Gutes. Die von der linken Seite dieses Hauses immer schon erhobenen Forderungen nach mehr Transparenz bei Abgeordneten findet nun endlich Gehör. Das ist schön und traurig zugleich. Es bedarf eben immer irgendwelcher Skandale. Wir haben das auch beim Lobbyregister gesehen. Die Gespräche dümpelten erst so vor sich hin. Erst der Fall Amthor beschleunigte das Ganze dann ungemein. Und die Maskenaffäre war dann ein regelrechter Turboverstärker für die Einigung. Das Gleiche gilt für die Abgeordnetentransparenz. Die SPD hat hier vor 2 Wochen einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Daraufhin hat die CDU einen 10-Punkte-Plan vorgelegt und dann kam auch die CSU mit einem 10-Punkte-Plan. Das war ein richtiger Überbietungswettbewerb. Großartig! Man ist geneigt zu sagen, es geht doch. Heute haben wir es beschlossen und die Pläne werden umgesetzt. Die Nachricht des Tages ist, man kann es nicht oft genug wiederholen, wir haben uns bei der Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten geeinigt. Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligung müssen künftig beitragsgenau auf Euro und Cent veröffentlicht werden. Und zwar dann, wenn Sie im Monat den Betrag von 1.000 Euro oder wenn Sie bei ganzjährigen Tätigkeiten den Betrag von insgesamt 3.000 Euro übersteigen. Also Januar, Februar, März, April jeweils 1.000 Euro ist schon zu viel, muss angezeigt werden. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eine geradezu revolutionäre Veränderung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Die nächste gravierende Veränderung, Unternehmensbeteiligungen müssen künftig ab 5% der Gesellschaftsanteile veröffentlicht werden, und zwar egal, ob es sich um Kapital- oder um Personengesellschaften handelt. Und ganz wichtig, auch die daraus resultierenden Einkünfte müssen angezeigt und veröffentlicht werden. Und Herr Buschmann, Sie haben recht, Einkünfte sind nicht Umsätze und die derzeitige Regelung ist nicht gut und das muss geändert werden und das werden wir auch ändern. Aktienoptionen werden künftig Anzeige- und veröffentlichungspflichtig sein. Das gilt unabhängig von der Frage, ob sie einen bezifferbaren Wert haben. Man sieht, der Fall Amthor hatte auch sein Gutes. Bezahlte Lobbytätigkeiten von Bundestagsabgeordneten gegenüber Bundesregierung oder Bundestag werden gesetzlich verboten. Die Fälle, in denen Abgeordnete ihre Mitgliedschaft künftig missbrauchen und dadurch Einnahmen erzielen, wird es bald nicht mehr geben. Denn diese Einnahmen müssen künftig an den Bundestag abgeführt werden. Ach, hätten wir diese Regelung doch bloß schon vorher gehabt. Den Missbrauch der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag zu geschäftlichen Zwecken werden wir gesetzlich verbieten. In dem Zusammenhang wollen wir auch Honorare für Vorträge untersagen. Da fallen mir spontan mindestens 2 Abgeordnete ein, deren Geschäftsmodell dadurch schwer ins Wanken geraten dürfte. Wir werden die Mindeststrafe bei Abgeordnetenbestechung auf ein Jahr erhöhen. Abgeordnetenbestechung und Abgeordnetenbestechlichkeit sind damit ein Verbrechen. Manche Abgeordnete haben Bestechung ja in der Vergangenheit ganz offenbar als Kavaliersdelikt angesehen. Die Zeiten sind nun endgültig vorbei. Wir werden dabei schauen, ob wir uns nicht auch einmal den objektiven Tatbestand des § 108e Strafgesetzbuch angucken. Wenn er nämlich wirklich greifen soll, dann muss er ein schärferes Schwert werden. Und ich habe mich gefreut, dass das in der gestrigen Debatte auch bei einigen Unionsrednern angeklungen ist. Lieber Herr Korte, Sie werden es verstehen, dass wir Ihrem Antrag nicht zustimmen werden. Er ist einfach nicht weitgehend genug. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend will ich sagen, gestern das Lobbyregister, heute die Transparenzregelung. Ich finde, das war eine richtig gute Woche. Ich danke Ihnen.
Ups.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Dr. Patrick Sensburg das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass wir heute über Nebeneinkünfte, Einkünfte, Verhaltensregeln, Ändern des Abgeordnetengesetzes und der Geschäftsordnung und die Transparenz reden. Und ich kann auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke, verstehen, dass Sie das auf die Tagesordnung gesetzt haben wollen. Es ist auch gut, dass wir heute alle Fraktionen das kritisiert haben, was als Verhalten in den letzten Wochen völlig inakzeptabel war. Da war Konsens in diesem Haus, und das ist gut so. Es ist auch gut so, dass die Kollegen, die das gemacht haben, die Konsequenzen gezogen haben. Und das war das richtige Zeichen, das war das zwingende Zeichen. Und das ist auch gut so. Und ich würde mir wünschen, und meine Damen und Herren von der Fraktion der AfD, ich will gar nicht auf Ihre Anträge und auf Ihre Ausführungen groß eingehen, aber Sie haben ja pauschal über alle Parteien, alle Fraktionen gerade die Kritik ausgeschüttet. Ich würde mir dann auch wünschen, wenn diese Selbstkritik mal in der eigenen Fraktion ankommen würde. Sie haben nämlich in vielen Fällen auch viele Fehler gemacht. Und dann ist es manchmal auch gut, wenn man sich selbst mal im Spiegel betrachtet und Selbstkritik übt. Es ist auch gut, dass wir zeitnah, und der Kollege Bartke hat es gerade gesagt, dass wir zeitnah eine sehr umfassende, eine sehr detaillierte Regelung bekommen werden, die noch über den Antrag, die Anträge der Fraktion Die Linke und auch der anderen Fraktionen hinausgeht. Und das ist zu begrüßen. Zweimal, Herr Kollege Korte, das ist völlig richtig, war es im Geschäftsordnungsausschuss, ist allerdings nicht von der Tagesordnung gesetzt worden, sondern vertagt worden. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir haben es diskutiert. Der Unterschied liegt darin, dass die Koalition in der Sitzung mehrmals gesagt hat, es wird Vorschläge geben. Bitte lassen Sie uns doch die Vorschläge der Koalition mit einbeziehen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man die Dinge gemeinsam diskutiert.
Kollege Sensburg, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Korte?
Sehr gerne.
Ja, danke, Frau Präsidentin. Danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Also, das will ich jetzt schon noch mal von Ihnen detailliert hier dargestellt bekommen haben. Wir haben, man kann uns als Opposition gut finden oder blöd finden, das ist ja jedem unbenommen, wir haben unsere Arbeit gemacht und vor Wochen einen Gesetzentwurf eingebracht, was zur Arbeit von Parlamentariern und Fraktionen gehört. Und wir haben zweimal darum gebeten, diesen Gesetzentwurf zu diskutieren im Geschäftsordnungsausschuss und ihn dann hier abstimmen zu lassen. Und jetzt will ich Sie mal fragen, das müssen Sie denen jetzt noch mal genau sagen, ob Sie das wirklich so meinen. Nur weil Sie es nicht hinbekommen, nur weil Sie seit 20, 30 Jahren hier rumpennen und Ihre Geschäftemacher schützen wollen, hindern Sie die Opposition an ihrer Arbeit, einen Gesetzentwurf hier einzubringen, was unsere Arbeit ist. Sie verhindern also die Arbeit. Und das erklären Sie doch jetzt mal allen Ernstes. Nur weil Sie ankündigen, vielleicht mal irgendwann was vorzulegen, sorgen Sie dafür, dass es einen Vorschlag, den kann man gut finden oder schlecht finden, dass der hier nicht abgestimmt werden kann. Das ist wirklich durch und durch volle Kanne daneben. Das erklären Sie mal bitte.
Lieber Kollege Korte, das ist nicht voll daneben. Es ist gut, wenn mehrere Fraktionen Vorschläge haben, die Fraktionsvorschläge auch gemeinsam beraten und diskutieren zu können, nicht einen vorab zur Abstimmung zu bringen. Wir werden vielleicht Expertenanhörungen haben. Wir werden vielleicht über alle Vorschläge, auch die anderen Fraktionen haben übrigens Ideen und Vorschläge. Hören Sie ruhig zu, vielleicht interessiert es ja. Haben auch Vorschläge. Und dann macht es auch Sinn, gemeinsam diskutieren zu können und vielleicht gemeinsam das Beste raus machen zu können. Und vielleicht zu meiner Antwort noch, wenn Sie interessiert. Ich habe ja mit Interesse wahrgenommen, dass Sie mach's mit, mach's nach, mach's besser mit Adi. Sie kennen es vielleicht noch, deswegen haben Sie es auch angesprochen gerade. Zitiert haben, die Schulolympiade der DDR, die war interessant sonntags morgens im Fernsehen. Ich habe sie übrigens auch ab und zu mal gesehen. Aber von Transparenz war da überhaupt nichts. Da war gar nichts. Das war intransparent. Da wurde im Hintergrund gekummelt, wenn Sie wissen, wie es mit Adi war. Also von daher, das jetzt als Beispiel zu bringen, kann ja nur der Schluss gewesen sein. Mach's besser. Und Ihr Antrag, ich komme gleich drauf, denn der ist ja Gegenstand, ist in vielen Punkten besser zu machen. Aber die Logik kann doch nicht sein. Jetzt stimmen wir dagegen, beziehen es gar nicht ein, sondern diskutieren doch besser alle vorgelegten Anträge gemeinsam. Das war die Intention. So wurde auch im Geschäftsordnungsausschuss diskutiert. Und die Argumente, wenn Ihr Antrag so gut ist, können Sie ja weiter aufrechterhalten. Soweit die Antwort. Und dann kommen wir doch mal zu dem Antrag der Fraktion Die Linke. Da ist ein wesentlicher Punkt drin. Das ist die genaue Ausweisung der Einkünfte. Gut, das scheint ja Konsens zu sein. Das ist schon mal gut. Und das Zweite, das sind die Berufsgeheimnisträger. Da hat der Kollege Buschmann schon relativ viel zu gesagt, dass Sie da sehr ungenau in Ihrem Antrag sind, bestimmte Dinge gar nicht einbeziehen und andere Dinge zu tief einbeziehen. Da werden wir noch mal drüber nachdenken müssen, über die Berufsgeheimnisträger. Aber auch der Antrag der Fraktion der FDP ist nicht perfekt. Der geht über eine konkretere Definition im § 44a Abgeordnetengesetz nicht hinaus. Da müssen wir, glaube ich, deutlich mehr machen. Und ich glaube, wir können auch an vielen Punkten einen Konsens finden, denn wir wollen Nebentätigkeiten nicht gänzlich verbieten. Aber wir möchten schon gerne, dass das, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, nie wieder stattfindet. Und dann komme ich zum Antrag auch und zu den Ideen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie vermischen in Ihrem Antrag immer noch, ich hatte es mehrmals gesagt, auch zum Thema Lobbyregister, die Themen Lobbyregister, legislativer Fußabdruck, Verhaltensregeln und Regeln in dem Abgeordnetengesetz und der Geschäftsordnung. Wir haben gestern das Lobbyregister geregelt. Das ist gut so. Wir regeln heute, wir haben die Vorschläge gerade auf den Tisch gelegt, Kollege Schnieder hat es gemacht, von heute an die Verhaltensregeln, die Nebeneinkünfte und. Ich will es nicht alles wiederholen, was Kollege Schnieder und Kollege Dr. Bartke gesagt haben. Und wir werden auch weiter darüber debattieren, ob wir einen legislativen Fußabdruck wollen. Ich hatte es bei meiner Rede zum Lobbyregister angesprochen. Das wird ein Thema sein, bei dem wir alle zusammenarbeiten können. Aber wenn, dann bitte richtig. Und nicht nur als exekutiver Fußabdruck, nicht nur dann, wenn es in der Regierung und im Parlament ist. Dann müssen wir grundsätzlich darüber diskutieren und auch die Arbeit schon mit Beginn von Koalitionsverhandlungen anfangen lassen. Da bin ich gerne bereit dazu. Ich glaube, das ist auch notwendig. Ich glaube, dass wir heute mit den ersten Vorschlägen wirklich gute Vorschläge gemacht haben. Die genaue Ausweisung nach Euro und Cent, das ist Konsens, habe ich den Eindruck. Die Beteiligung an Gesellschaften ist ein wesentlicher Punkt, die anzeigepflichtige Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen, die weitergeht als beispielsweise eben nur Aktienoptionen, auch bis hin zu Derivaten und anderen Erscheinungen. Wir wollen ja nicht beim nächsten Mal wieder sagen, das haben wir nicht geregelt. Wir gehen also deutlich weiter. Und die bezahlte Lobbytätigkeit wird verboten werden. Das ist ein guter Ansatz. Und weil es eben auch vom Kollegen Buschmann erwähnt worden ist, ist es auch gut, dass wir ehrenamtliche Tätigkeit beibehalten können. Denn so haben wir die Verbindung in die Gesellschaft, die wir auch haben wollen. Ein wesentlicher Punkt, und dann komme ich auch zum Schluss, das ist bei Missbrauch auch die Möglichkeit, verbotene Einnahmen abzuschöpfen. Dann bleibt auch nichts mehr. Und dann noch als Zusatz ein Ordnungsgeld zu bekommen. Dadurch wird es wirklich verhindert, dass so etwas noch einmal vorkommt. Und ich hoffe, dass wir in den Beratungen und Debatten, die sich jetzt anschließen werden, dies im Konsens machen. Und wenn das sich wiederfindet, was Sie in Ihrem Antrag haben, dann können Sie ja sogar zustimmen. So hatte ich Sie eben verstanden, das haben Sie ja sogar angekündigt. Die AfD wird nicht zustimmen. Und das unterscheidet dann vielleicht auch von der AfD. Ich hoffe, dass die Linke wenigstens zustimmt. Bei der AfD sehe ich da keine Hoffnung. Dankeschön.
Das Wort hat der fraktionslose Abgeordnete Marco Bülow.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, viele schöne Reden, die wir hier hören. Ich hätte mir gewünscht, bin jetzt 18 Jahre im Bundestag, von diesen Reden mehr gehört zu haben. Und ich frage mich, wie glaubwürdig sind diese Reden, wenn in diesen 18 Jahren nichts passiert ist, wenn alles blockiert worden ist an Anträgen, was zum Beispiel von Grünen, von Linken gekommen ist, wenn jede Offensive, jede Petition immer nur abgelehnt worden ist. Und wenn der Antrag nicht weit genug geht, der Dr. Wertke, wenn der Antrag nicht weit genug geht, dann stimmen Sie doch heute zu und machen dann noch einen besseren. Aber das werden Sie ja nicht tun. Sie könnten heute beweisen, wie ehrlich Sie es meinen. Es wird aber wieder nicht passieren. Also schauen wir uns das doch mal an. Oder wie ehrlich ist es denn, dieses Thema erst, und wie glaubwürdig ist es denn, dieses Thema auszugraben, auch zum Beispiel das Lobbyregister nach dem Fall Amthor, und dann wieder in der Versenkung zu verschwinden und jetzt mit den Korruptionsfällen auf einmal wieder aufs Tableau zu kommen. Wie glaubwürdig ist es? Vor allen Dingen, wenn dieser Herr Amthor Platz 1 der Landesliste besetzt und sozusagen Spitzenkandidat wird. Wo ist denn dann die Glaubwürdigkeit? Also wenn Sie Regeln schaffen wollen, dann müssen Sie die auch anwenden. Wie glaubwürdig ist es? Wir haben gestern über das Lobbyregister gesprochen, wenn da zum Beispiel Sachen fehlen, wie die Finanzierung der Lobbyisten. Und dann sagt ein Unionskollege gestern bei der Debatte, ja, da können wir ja nicht mit anfangen bei den Ministerien, was für eine Bürokratie das ist, wenn wir alle auflisten, unsere Lobbytermine auflisten und dann auch noch sagen, wer das finanziert. Da ist Bürokratie zu viel. Aber wenn Hartz-IV-Empfänger mit Sanktionen belastet werden und kontrolliert werden mit einem riesen bürokratischen Apparat, dann ist es völlig in Ordnung, wenn es um einige Cent geht. Auch das ist eben nicht glaubwürdig. Und wenn man es denn wirklich ernst meint, dann finde ich, sollte man insgesamt eine Diskussion führen. Und ich glaube, das sollte eine Bürgerinnenversammlung tun, diese Diskussion zu führen. Denn wenn man seine eigenen Regeln macht, dann ist man immer befangen. Also wenn wir eine Bürgerinnenversammlung brauchen, dann zu diesem Thema die Vorgaben macht. Und ich glaube, dann haben wir eine Chance, wirklich was hier umzusetzen, über Parteigrenzen, über Fraktionsgrenzen hinweg. Weil das ist das nächste Problem. Wenn es nicht wieder nur um Parteitaktik gehen würde, dann würden Sie heute dem Antrag zustimmen oder den anderen Antrag, die von den Grünen und von anderen Fraktionen gekommen sind. Aber es geht wieder nur um Parteitaktik und möglichst über den Wahlkampf zu kommen. Und das ist eben keine Glaubwürdigkeit. Stimmen Sie den anderen Anträgen zu. Stimmen Sie den Petitionen. Es gibt mittlerweile 5 oder 6 Petitionen, die über 50.000 Unterschriften schon haben, die genau zu dem Thema sind. Dann beschäftigen Sie sich mal mit diesen Petitionen und mit diesen Gruppen. Oder warum haben Sie nicht den Parteikodex unterschrieben, den ich mit dem Kollegen Schick vor 7 Jahren gemacht habe? Wenn Sie glaubwürdig sein wollen, dann machen Sie bei den Initiativen mit und reden hier nicht so schön, sondern handeln endlich. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Dirk Wiese für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der gestrigen Verabschiedung des Lobbyregisters und der heutigen Einigung der Koalitionsfraktionen hin zu mehr Transparenz, hin zu mehr Veröffentlichungspflichten auch von anzeigepflichtigen Einkünften, glaube ich, ist das, und das muss ich sagen, auch heute ein guter Tag hin zu mehr Transparenz. Und ich bin auch, und das will ich sagen, gerade den Kollegen Matthias Bartke als auch den Kollegen Schnieder wirklich dankbar, dass wir nicht nachgelassen haben. Und ich will das durchaus sagen, lieber Kollege Schnieder, ich hatte in den Verhandlungen manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere Kollege in den Fraktionen sie auch manchmal ein bisschen bremsen wollte in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube aber, dass ich Hartnäckigkeit, und ich schaue zum Kollegen Bartke, Rathke wirklich ausgezahlt hat. Ich glaube, dass wir hier etwas Gutes in der nächsten Zeit durch diese Eckpunkte auf den Weg bringen werden. Aber ich muss schon sagen, und das hat mich ein bisschen gestört bei Ihrer Rede, ein paar Fälle, über die wir auch heute reden und aus denen wir Konsequenzen ziehen, die sind nicht erst seit ein paar Wochen da, die sind schon länger. Und da wurde auch lange Zeit nichts unternommen und nichts getan. Und das muss sich die Unionsbundestagsfraktion auch heute vorhalten lassen. Ansonsten warten wir die Gespräche ab. Das Team Merz hat aus meiner Sicht noch nicht getwittert oder erneut eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Von daher werden wir uns das mal genau anschauen. Der Kollege Seitz hatte gestern Abend zum Lobbyregister eine relativ substanzlose Rede gehalten. Ich war überrascht, als er vorhin anfing, von Haftbefehl, Festnahmen, Aufdeckung des Spendensumpfs. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, er redet über den Landesverband der AfD in Baden-Württemberg. Wenn das Ihre Redeintention gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Hut ab, Selbsterkenntnis, richtig gut. Ansonsten leider wieder an dem Punkt auch verfehlt. Herr Kollege Buschmann, wir beide hatten ja gestern Abend schon zum Lobbyregister eine kleine Diskussion gehabt. Ich finde einen Punkt richtig, den Sie angesprochen haben, bei Aktienoptionen nicht nur auf Aktienoptionen zu schauen, sondern auch auf andere Unternehmenswerte, die sich auf Derivate und andere Konstellationen beziehen. Das haben wir auch in unseren Eckpunkten mit aufgenommen. Das ist vollkommen richtig. Ich hoffe da auch auf Ihre Zustimmung, wenn es dann in die konkreten Verhandlungen geht. Ich hätte mir allerdings auch von Ihnen gewünscht, dass Sie etwas dazu sagen oder es vielleicht auch für gut finden, dass wir Honorare für Vorträge untersagen. Wer Abgeordneter des Deutschen Bundestages ist, der hält Reden. Hierfür kriegt er eine Abgeordnetendiät. Das ist viel, viel Geld. Das System Ihres Fraktionsvorsitzenden Christian Lindner ist dadurch gefährdet. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber nochmal, wer Reden hält, der bekommt eine Abgeordnetendiät. Und das muss letztendlich das sein. Und da hätte ich mir von Ihnen gerne einige Ausführungen gewünscht. Stattdessen haben Sie dazu nichts formuliert. Und lieber Kollege Korte, ich habe Ihren Antrag gelesen. Ich finde das gut und das ist richtig, was Sie da auf den Weg gelegt haben. Aber auch hier habe ich bei Ihnen den Eindruck, und darum stimmen wir heute auch Ihrem Entwurf nicht zu, auch das fehlt bei Ihnen. Ich weiß nicht, was da bei den Beratungen bei Ihnen stattgefunden hat. Genosse Korte sitzt in seinem Büro, will mehr Transparenz. Genosse Gregor klopft an die Tür und sagt, lieber Jan, bei Vorträgen, Honoraren, da machst du lieber nichts, da wollen wir keine Transparenz. Und darum stimmen wir Ihrem Entwurf auch heute da nicht zu. Lieber Kollege Korte, ich freue mich, wenn Sie mit Genosse Gregor darüber sprechen, dass Vortragshonorare zukünftig nicht mehr zulässig sind. Ich halte das für richtig, und wir werden das umsetzen. Liebe Kollegin Hasselmann, ich stimme Ihnen in allen Punkten zu, was Sie heute gesagt haben. Ist ja auch nicht immer so bei unseren Debatten, die wir hier haben. Und ich finde einen Punkt ganz besonders gut, den Punkt 13 in Ihrem Entwurf, wo Sie sagen, Beschränkung von Spenden an Parteien auf natürliche Personen mit einer jährlichen Obergrenze von 100.000 Euro pro Person müssen zukünftig nicht mehr möglich sein. Ich finde es gut, dass Sie gleich den Pharmaerben Antonius Schwarz anrufen, der Ihrer Partei 500.000 Euro als Einzelspende hat zukommen lassen. Ich denke, dieser Betrag, 400.000 Euro als Differenz, wird die Partei Bündnis 90 Die Grüne bis Montag zurücküberweisen, damit sie ihre Glaubwürdigkeit behalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Während das Pult vorbereitet wird, ein Hinweis an den Kollegen Korte, der mir bitte mal seine Aufmerksamkeit schenkt. Ein Hinweis, es entspricht nicht ganz den parlamentarischen Gepflogenheiten, Kollegen mit Sie Vogel hier anzusprechen. Sollte sich das wiederholen, werde ich das entsprechend sanktionieren. Das Wort hat der Kollege Thorsten Frey für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine große Ehre, dem Deutschen Bundestag angehören zu dürfen. Und es ist ein Privileg für Deutschland, und seine Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu können. Und es ist klar, dass die Vorfälle der vergangenen Woche einen enormen Vertrauensverlust, insbesondere für unsere Fraktion bedeutet haben, aber für die parlamentarische Demokratie insgesamt, für die Entscheidungs-, Willensbildungsprozesse und ihre Legitimität. Und es ist notwendig, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, um dieses Vertrauen, das verloren gegangen ist, zurückzugewinnen. Und genau dem dient unsere Vorschläge, und zwar in mehreren Schritten. Ich will das auch noch mal sagen, dass in dieser Debatte ja vieles durcheinander gekommen ist. Wir haben gestern Abend abschließend das Lobbyregistergesetz verabschiedet für entgeltliche Interessensvertretung, nicht nur beim Deutschen Bundestag, sondern auch bei der Bundesregierung. Und wir haben es darüber hinaus verpflichtend gemacht und sanktionsbewährt. Ein gutes Gesetz, wie ich finde, das sich auch im internationalen Vergleich absolut sehen kann. Und lieber Herr Bartke, ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Gespräche hingeschleppt hätten. Wir haben ja bereits im letzten Sommer gemeinsam in Übereinkunft in der Koalition zu diesem Thema gefunden, haben das auch gemeinsam der Öffentlichkeit gesagt. Das darf man, glaube ich, nicht hinten anstellen. Dass wir es jetzt noch besser gemacht haben, ist nicht zuletzt auch Ihnen zu verdanken, Herr Dr. Bartke. Vielleicht erspare ich Ihnen damit den Zwischenruf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja deutlich geworden, dass wir nicht nur Einzelfälle unter die Lupe nehmen möchten, sondern dass wir letztlich umfassend sicherstellen möchten, dass es nicht mehr möglich ist, in Zukunft bestehende Regelungen zu umgehen. Und das bedeutet eben insbesondere, Aktienoptionen so zu, oder auch Derivate so zu behandeln wie Einkünfte. Das bedeutet, klarzustellen, dass wenn man hier im Deutschen Bundestag arbeitet, man nicht gleichzeitig entgeltlich für bestimmte Gruppen arbeiten kann. Also die entgeltliche Interessensvertretung durch Abgeordnete geht nicht. Auch die Vermischung von Abgeordnetenmandat und persönlichen wirtschaftlichen Interessen darf es nicht geben, darf es auch heute schon nicht geben. Wir werden es aber sanktionsbewährt machen und wir werden Abschöpfungsmöglichkeiten schaffen. Damit ist sichergestellt, dass diese Umgehungsmöglichkeiten zukünftig nicht mehr da sind. Und auch Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit.
Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Rottmann?
Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Kollege Frey, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich möchte einmal an dieser Stelle in der Debatte den Blick weiten. Es sind ja nicht nur die Abgeordneten, die bestechlich sind, sondern es gibt auch Bestecher. Es gibt auch Menschen in der Wirtschaft, die zu diesem Instrument greifen. Und wir warten seit vielen Wochen auf das Unternehmenssanktionsgesetz. Es ist vom Kabinett verabschiedet, es steht im Koalitionsvertrag, es taucht aber nicht im Rechtsausschuss auf. Wir warten auf die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Viele dieser Skandale sind durch Hinweisgeber aufgedeckt worden. Und deswegen sehen Sie das auch so, dass es zur Glaubwürdigkeit gehört, dass die Union auch da die Bremsen löst, diejenigen, die auf der anderen Seite dieses Instrument benutzen, Abgeordnetenbestechung, endlich unter Kontrolle zu bringen.
Liebe Frau Kollegin Dr. Rottmann, zunächst einmal ist es so, wenn Sie in das Strafgesetzbuch schauen, § 108e, da geht es um die Abgeordnetenbestechlichkeit und die Abgeordnetenbestechung. Wir weiten natürlich diesen Blick und wir greifen diesen Paragraphen an, um ihn wirklich wirkungsvoll zu machen, und darauf ist eingegangen worden, ihn zukünftig auch als Verbrechen zu bestrafen. Das heißt, wir schauen in beide Richtungen, auf diejenigen, die bestechen und auf diejenigen, die bestechlich sind. Ihrem Anliegen ist damit Genüge getan. Sie haben zwei weitere Themen angesprochen, das Unternehmenssanktionsrecht und die Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. An diesen Punkten arbeiten wir. Aber das wissen Sie auch ganz genau, dass es in der Politik nicht ausreicht, Schlagworte in den Raum zu werfen. Wir müssen das auch gut machen. Sinn und Zweck müssen erfüllbar sein. Es muss umsetzbar sein. Und zwar nicht nur, das wird man jetzt gleich zwischenrufen, im Bereich der Wirtschaft, sondern auch in den Landesjustizverwaltungen muss es umsetzbar sein. Weil uns reicht es nicht, Schlagworte in den Raum zu stellen, Dinge ins Schaufenster zu stellen, aber in Wahrheit am Ende nicht liefern zu können. Und deswegen werden wir es richtig machen. Deshalb beraten wir diese Themen in der Koalition. Und seien Sie versichert, es wird in jedem Fall am Ende zu einem guten Ergebnis führen.
Kollege Frey, Es gibt einen zweiten Wunsch nach einer Frage oder Bemerkung, nämlich vom Kollegen Stretmanns. Das wäre allerdings dann auch die letzte, die ich zulasse innerhalb Ihres Redebeitrages, wenn Sie sie zulassen.
An mir sollte es nicht scheitern, Frau Präsidentin, wenn Sie damit einverstanden sind.
Ja, ich wollte, danke sehr, dass Sie es zulassen, auch Frau Präsidentin. Ein kurzer Punkt. Die GRECO-Staatengruppe gegen Korruption, der Deutschland auch angehört, die hat Deutschland wiederholt angemahnt, weil sie nämlich ihrer eigenen Verpflichtungen aus diesem Bündnis nicht nachkommt, gegen Korruption von Abgeordneten mehr zu tun. Und führend in der Blockadehaltung ist der heute hier jetzt nicht von mir anwesend gesehene Herr Grosse-Brömer, der hier massiv interveniert hat. Und ich will noch mal ganz bewusst den leider verstorbenen Kollegen Thomas Oppermann erwähnen, der in der, im Ältestenrat und in der Rechtsstellungskommission hier sehr sich mit Herrn Grosse-Brömer angelegt hat. Und sein Ziel teilen wir. GRECOs Forderungen müssen erfüllt werden, und zwar von uns, von Deutschland und keinem anderen.
Herr Kollege Stretmanns, ich will es in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit kurz machen. Ich glaube, dass wir vieles unternehmen, um genau diese Punkte zu adressieren und umzusetzen. Ich habe vom Lobbyregistergesetz gesprochen, wozu ich jetzt noch gar nicht gekommen bin, ist auch darüber zu sprechen, dass wir die Transparenz- und Antikorruptionsregeln entsprechend verschärfen und anpassen. Wir werden diesen Weg konsequent gehen, und Sie werden sehen, dass wir dem Deutschen Bundestag auch entsprechende Vorschläge machen werden. Damit, glaube ich, tun wir alles, um Glaubwürdigkeit sicherzustellen, um Integrität sicherzustellen und damit auch die Verlässlichkeit der parlamentarischen Demokratie gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist unser Maßstab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist darüber gesprochen worden, dass wir in vielen einzelnen Punkten Transparenz und Antikorruptionsregeln entsprechend anpassen werden. Und ich will an dieser Stelle vor allen Dingen noch mal darauf hinweisen, was sind die leitenden Prinzipien bei dieser Frage? Worum geht es im Wesentlichen? Es geht darum, Transparenz zu schaffen. Es geht darum, klarzulegen, dass eine Vermischung von persönlichen Interessen einerseits und Mandatsinteressen andererseits nicht möglich ist. Das heißt, wir möchten die Unabhängigkeit der Abgeordneten sicherstellen. Und auf der anderen Seite, das muss auch vollkommen klar sein, darauf ist der Kollege Dr. Buschmann eingegangen, wir möchten am Ende nicht ein Parlament haben, das mit der Lebenswirklichkeit und der Gesellschaft in Deutschland nichts mehr zu tun hat. Und deswegen kommt es tatsächlich auch auf die Einzelheiten an. Deswegen muss man ganz genau schauen, wo man ansetzt. Wir brauchen diejenigen, die auch jenseits des Staates Geld verdient haben. Wir brauchen auch diejenigen, für die nicht das persönliche Modell gilt, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern wir brauchen auch diejenigen, die auf andere Art und Weise in ihren normalen zivilen Berufen ihr Geld verdienen. Und wir brauchen auch deren Expertise für die Gesetzgebung. Das will ich ganz ausdrücklich auch sagen. Und deswegen muss es auch zukünftig möglich sein, dass auch ein Landwirt hier im Deutschen Bundestag Landwirtschaftspolitik betreibt. Es muss auch zukünftig möglich sein, dass ein Rechtsanwalt Rechtspolitik betreibt. Und es muss auch zukünftig möglich sein, dass ein Physiotherapeut und Sportwissenschaftler im Gesundheitsausschuss sitzt und dort seine Arbeit macht, dort seine Expertise einbringt. Wir möchten Transparenz, um das klarzustellen. Aber wir möchten auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und wir möchten nicht ein Parlament, das nur aus Beamten besteht oder aus denen, die Zeit ihres Berufslebens nicht aus dem Bannkreis einer Partei herausgetreten sind und damit natürlich auch in Abhängigkeiten sich befinden. Das möchten wir nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es gelingen wird, einen klugen Weg zu finden und das immer dem Ziel entsprechend glaubwürdig den Menschen klar machen zu können. Wir arbeiten für das deutsche Volk, für die Menschen in Deutschland, für dieses Land. Darum geht es, und das muss die Zielsetzung bleiben. Herzlichen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, hier Änderung der Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages, Anlage 1 der Geschäftsordnung. Es liegen mir mehrere Erklärungen zur Abstimmung nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Entsprechend unseren Regeln nehmen wir diese ins Protokoll dieser Sitzung auf. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.782 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 12 abzulehnen. Wir stimmen über die Beschlussempfehlung auf Verlangen der Fraktion Die Linke namentlich ab. Die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch in diesem Teil des Plenarbereichs die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, hierauf zu achten. Verstöße werde ich mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts ahnden. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimmkarte nach Eröffnung der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung und vermeiden Sie Pulkbildung. Es stehen 8 Urnen zur Abstimmung zur Verfügung. Es folgen jetzt gleich noch weitere Abstimmungen nach Eröffnung der namentlichen Abstimmung. Bleiben Sie daher bitte noch einen Moment hier im Plenarsaal. Die Schriftführerinnen und Schriftführer bitte ich, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Mir wird signalisiert, dass das schon geschehen ist. Vielen Dank. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.782 zu dem Antrag der Fraktion Die Linke. Die Abstimmungsurnen werden um 15 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Wir setzen die Abstimmungen fort, Zusatzpunkte 28 bis 30. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 27.850, 27.857 und 27.836 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Zusatzpunkt 31. Wir kommen nun zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 27.872 mit dem Titel Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Offenlegung für eine transparente, saubere Politik. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen der CDU, CSU und SPD wünschen Überweisung an den Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Das sind die Koalitionsfraktionen, die AfD-Fraktion und Teile der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die FDP-Fraktion und Teile der Fraktion Die Linke. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 27.872 nicht in der Sache ab.